Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er war Geschäftsführer und Trainer beim österreichischen Zweitligisten FAC Wien, hat die Mannschaft 6 Spiele vor Schluss übernommen und vor dem Abstieg bewahrt. Danach war er 2 Jahre Trainer der U19 bei Holstein Kiel, mit der er direkt im ersten Jahr den Wiederaufstieg in die A-Jugend-Bundesliga schaffte. Mit gerade mal 26 Jahren wurde er bereits Cheftrainer in Tansania und bis Dezember 2020 arbeitete er bei Victoria Guimarães in Portugal als U23-Coach. Hallo und herzlich willkommen nach Österreich, Dominik Glavogger.
Hallo, grüß dich Stefan.
Alles gut, schön in der Heimat mal wieder zu sein bei deinen ganzen Auslandsstationen. Ist vielleicht auch mal schön, wieder ein bisschen Heimaturlaub zu haben, oder?
Absolut, es kann nie schaden, ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen und auch das gute österreichische Essen zu genießen.
Oh ja, was ist da dein absoluter Favorit?
Ja, so ein gutes Wiener Schnitzel mit guten Pommes dazu und einem schönen steirischen Salat mit Kürbiskernöl. Das kann nie schaden.
Dürfen das deine Spieler auch essen?
Einmal in der Woche vielleicht, wenn sie gut spielen.
Wunderbar. Du bist gerade mal 31 Jahre alt und hast als Coach eben schon neben Österreich, auch in Deutschland, in Portugal und in Tansania gearbeitet. Sehr interessante Station dabei auf jeden Fall, über die wir mit dir reden wollen. Lass uns bei der ungewöhnlichsten vielleicht beginnen, in Tansania. Tag 1 bei Toto African Sports Club. Welche Bilder sind dir von damals noch im Kopf?
Ja, das sind 2 Bilder, die mir da sehr einprägsam in Erinnerung geblieben sind. Das eine war die Ankunft am Flughafen, als ich dort von der ganzen Vereinsdelegation empfangen wurde und gleich einmal einen Vereinsschal umgehangen bekommen habe und vor die Kamera treten musste, um da ein Interview zu führen, wo sie mich nach meinen Kenntnissen zum tansanischen Fußball befragt haben. Und die zweite durchaus spannende Situation war dann ein paar Stunden später, als es eigentlich geheißen hat, dass ich beim Nachmittagstraining einmal als Zuschauer von der Tribüne aus vor Ort sein werde, um einfach ein bisschen Gefühl zu bekommen. Und dann während der Trainingseinheit der Präsident mich mehrmals dazu aufgefordert hat, vielleicht doch die ein oder andere Übung noch zu leiten. Und ja, ich habe mich dann kurzfristig dazu entschlossen, dann noch zum Schluss eine kleine Abschlussspielform mit der Mannschaft zu machen.
Ja, was war das für eine Spielform, die du ad hoc da aus dem Ärmel gezaubert hast?
Ah, das war ein ganz klassisches 10 gegen 10 mit 3 Jokern, also 2 Spielern außen und 1 Joker in der Mitte und auf einem engen Feld, wo es mit zu vielen Abschlüssen gekommen ist und wo wir dann die Stimmung gleich einmal schön gepusht haben und wo es auch für mich einmal recht angenehm und ohne großes Risiko verbunden war, da einen guten Einstieg auf diese spontane Weise hinzubekommen.
Und wie war deine Stimmung am Flughafen, als du ein Interview geben musstest über den Fußball in Tansania?
Meine Stimmung war grundsätzlich gut. Es war natürlich sehr heiß und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich dort so empfangen werde und war leider auch nicht ganz entsprechend gekleidet, war deutlich zu leger angezogen und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus dieser Situation, dass man auf alle Möglichkeiten auch vorbereitet sein muss und dann vielleicht nicht mit den gelben Sneakers die Reise von Österreich nach Tansania antritt in Zukunft.
Okay, aber inhaltlich konntest du da die Fragen schon beantworten oder war es zu schwer?
Na, also inhaltlich war das nicht möglich, weil es einfach schwierig war, gutes Videomaterial zu bekommen. Ich habe 2-3 Spiele im Vorhinein natürlich gesehen und habe mich dann anhand dieser Spiele so ein bisschen durch das Interview durchgeschummelt.
Wie kam es eigentlich dazu, dass du da einen Trainerjob bekommen hast, auch in so jungen Jahren mit 26?
Ja, davor war schon ein deutscher Trainer in Tansania tätig, bei diesem Verein eben. Und der hat dann zum Winter aufgehört und ich kannte die Person, die das Ganze damals auch inszeniert hat, was den ersten Trainer angeht. Und durch das, dass meine Zeit bei den Stuttgarter Kickers damals auch zu Ende war, mein Praktikum zum 31.12. ausgelaufen ist habe ich mich dann kurzfristig dazu entschieden, so eine Aufgabe anzunehmen. Vor allem, weil ich auch denke, dass man als junger Mensch immer offen sein muss für neue Herausforderungen. Und ich möchte keine Minute missen, die ich dort verbracht habe, weil es mir sowohl was das Fußballerische angeht, das heißt, diese tägliche Arbeit mit einer Mannschaft auf dem Platz war dann so für mich auch die erste Erfahrung, die ich so sammeln habe dürfen, aber auch natürlich das ganze Interkulturelle, hat mich dann schon sehr, sehr geprägt. Und ich denke, man blickt dann, wenn man wieder zurückkommt, doch auch ein bisschen anders auf die Dinge hier in Österreich oder generell in Europa.
Ja, wird man, wie man ja so schön sagt, wenn man viel im Ausland unterwegs ist, ein besserer Mensch? Hast du davon was gemerkt bei dir persönlich?
Ja, das kann ich schwer beurteilen, ob ich jetzt ein besserer Mensch dadurch geworden bin oder nicht. Aber ich denke, es schafft einfach schon ein gewisses Bewusstsein dafür, wie gut es uns generell geht, wie dankbar man auch für das sein darf, wo man aufwachsen darf. Und wenn ein zweiter Punkt, den ich natürlich auch gelernt habe, ist, wenn es darum geht, da immer wieder zu improvisieren, jetzt in Trainingseinheiten, weil davor habe ich natürlich immer alles ganz genau durchgeplant, von Minute 1 bis Minute 90 war mein Training perfekt strukturiert auf dem Zettel. Und wenn du dann halt hinkommst und merkst, dass vielleicht da ein, zwei Spieler weniger da sind oder der Platz vielleicht doch nicht das Programm zulässt, das du dir gewünscht hättest oder vorgenommen hast, dann geht es halt auch darum, einmal kurzfristig eine gute Lösung zu finden. Und das hat mich als Trainer auf jeden Fall weitergebracht. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese Zeit miterleben durfte.
Und grundsätzlich die größte Herausforderung dort?
Die größte Herausforderung würde ich vor allem in der Sprache sehen oder rückblickend auf jeden Fall in dem Bereich sehen, weil die Spieler, und das habe ich in Portugal dann auch wieder gemerkt, zu Beginn natürlich immer den Eindruck vermitteln wollen, dass sie perfekt Englisch können. Und im Laufe der Tage und umso mehr Einzelgespräche man dann auch führt, umso mehr kommt man eigentlich drauf, dass doch nicht jeder so gut Englisch sprechen kann, wie es zuerst den Anschein hatte. Und da habe ich dann in der Arbeit am Platz, was jetzt das Training angeht, aber auch halt, was dann Besprechungen und Videoanalysen betrifft, da doch ein bisschen zurückstecken müssen und mal andere Ideen einfallen lassen müssen, wie man sowas dann lösen kann, wenn jetzt da zum Beispiel die Hälfte der Mannschaft außer yes, no, thank you, good, thank you, coach, doch nicht viel mehr im englischen Bereich drauf hat.
Gab es eigentlich mal Situationen, in denen du Vorteile oder Nachteile hattest durch deine Hautfarbe?
Also Nachteile kann ich jetzt so, könnte ich mir keine Situation erinnern, wo ich das gemerkt habe. Es war eigentlich eher positiv, dass ich in der Mannschaft und im gesamten Verein eine extreme Unterstützung gespürt habe. Das heißt, egal wo wir unterwegs waren, sie haben sich extrem um mich gekümmert, haben geschaut, dass es mir gut geht. Und ansonsten hat man, denke ich, schon als Trainer, der jetzt aus Europa kommt, immer ein bisschen den Vorteil, dass man eine hohe Erwartungshaltung der Person natürlich zwar entgegengebracht wird, aber dass man schon ein großes Vertrauen auch in diese Trainer setzt. Und deshalb war das aus meiner Sicht bestimmt eher ein Vorteil als ein Nachteil.
Du hast Portugal gerade angesprochen, warst da ja eigentlich beim Dauer-Europa-League-Teilnehmer Guimarães. Was war dort das Wichtigste, was du gelernt hast?
Das Wichtigste, was ich in Portugal mitnehmen habe dürfen, ist, dass es einfach im Fußball ganz viele verschiedene Wege gibt, um erfolgreich zu sein. Das heißt, in Deutschland war ich schon sehr geprägt von hohem Pressing, von hohem Verteidigen, von nach Ballgewinner in ein schnelles Umschaltspiel zu gehen. Und in Portugal habe ich auch gemerkt, wie Mannschaften in einem sehr tiefen Block sehr gut verteidigen und wie sie dann auch da es dem Gegner extrem schwer machen können, um zum Torerfolg zu kommen. Und das war extrem spannend da für mich zu sehen. Und natürlich habe ich auch andere Trainer dort miterlebt, was jetzt die Trainingsarbeit angeht. Und das ist im Endeffekt für mich der gleiche Rückschluss gewesen, dass man über verschiedenste Zugänge und Trainingsmethoden zu einem positiven Ergebnis kommen kann.
und von der Akzeptanz, wenn man mit 26 nach Afrika geht als Trainer und da natürlich auch gestandene Spieler hat, die man in der Truppe hat. Wie kann man sich da durchsetzen als so junger Trainer wie du damals?
Ja, ich denke, es geht nie ums Alter, es geht immer um das Auftreten und um die Qualität der Arbeit, die man dann am Ende des Tages abliefert. Und danach wird man gemessen. Und ich denke, dass auch ein Trainer, der jetzt vielleicht 30, 40 Jahre älter ist wie ich und am Platz keine gute Arbeit abliefert, es schwierig haben wird, die entsprechende Akzeptanz in seiner Mannschaft zu finden. Und genauso versuche ich als junger Trainer sozusagen einfach meine Leistung zu bringen und über meine Leistung auch die Spieler zu überzeugen. Und ich denke, nur das Alter alleine hat jetzt auch nicht so eine hohe Aussagekraft, weil es gibt ja auch Trainer, die vielleicht 10, 15 Jahre älter sind wie ich jetzt, aber bei weitem noch nicht diese Dinge erlebt haben. Oder genauso gibt's auch Trainer, die deutlich älter, gleich alt sind wie ich und schon vielleicht viel mehr erlebt haben wie ich. Also ich finde, man kann das jetzt nicht nur am Alter festmachen, sondern es geht aus meiner Sicht in erster Linie um die Erfahrungen, die man sammeln hat können. Und wie reflektiert man da natürlich als Mensch generell ist, denke ich.
Bist du ein sehr reflektierter Mensch? Machst du dir, wie wahrscheinlich die meisten Trainer, so geht es mir auch, eigentlich viel zu viel Gedanken?
Ja, ich denke schon, dass es wichtig ist, wenn man sich selbst entwickeln möchte, dass man sich auch Gedanken macht. Und man hat ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man an ein gutes Feedback im Fußball kommt. Natürlich, die Ergebnisse sind immer das eine. Das andere ist natürlich auch, ist der Matchplan, den man sich vorgenommen hat, dann auch so eingetreten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel selbst bei einer Besprechung einmal aufnimmt oder ein Video davon macht, wie man jetzt vor einer Mannschaft agiert. Es gibt in jedem Training die Möglichkeit, sich das Video noch einmal in Ruhe anzusehen. Man kann auch im Spiel zusätzliche Kamera installieren, die jetzt zum Beispiel nur den Blick auch auf den Trainer jetzt richtet. Und da denke ich, gibt es ja ganz, ganz tolle Möglichkeiten, um sich zu analysieren und dann nütze ich das schon für mich extrem gerne, weil ich denke, nur wenn ich selbst besser wäre als Trainer, kann ich ja meine Spieler entsprechend besser machen und einfach eine bessere Qualität im Training, in der Ansprache anbieten.
Du hast in Guimarães, und da sind wir beim ersten rein fußballerischen Thema, den Spielaufbau über den Torwart gemacht. Ich habe mir da auch ein paar Videos anschauen können. Du hast den Torwart als Aufbauspieler mit einbezogen. Warum hast du den Torwart so hoch damit einbezogen und als Aufbauspieler genutzt? Was waren da deine Hintergedanken?
Ja, das schließt ein bisschen zu dem an, was ich vorhin gesagt habe, tiefes Verteidigen. Also der Gegner ist sehr tief gestanden und hat eigentlich nur darauf gelauert, dass wir eben irgendwo einen Fehler im Spielaufbau machen. Und es war für mich einfach die Chance, da durch einen zusätzlichen Spieler im Spielaufbau eine positionelle Überlegenheit herzustellen. Und deshalb war der Torhüter, der noch dazu auch die fußballerischen Fähigkeiten mitgebracht hat, um in dieser Position zu agieren, für mich die logische Folge. Und das Ziel war einfach, über den Torhüter schneller in eine Verlagerung zu kommen und den Gegner dadurch noch weiter auseinander zu ziehen und dann entweder eben die Räume, die durch die Verlagerung zwischen den Ketten aufgehen, zu nutzen oder eben dann auf der ballfernen Seite durchzubrechen oder dort eine 1-gegen-1-Situation herzustellen.
Ja, sag kurz, wie das Profil eines solchen mitspielenden Torhüters denn aussehen muss.
Ja, das muss auf jeden Fall eine coole Socke sein. Es muss ein Torhüter sein, der schon auch von seinen eigenen Qualitäten überzeugt ist und der im besten Fall auch mit beiden Füßen sowohl flach als auch lang in der Spieleröffnung gute, qualitativ hochwertige Bälle spielen kann.
Wie hast du das dann trainiert?
Ganz klassisch im Training. Also der Torhüter hat im Training in Spielformen, wo es jetzt nicht auf Tore gegangen ist, sondern zum Beispiel mal im Ballbesitz gegangen ist als Anspieler, fungiert oder eben genau die gleiche Situation, wie du damals eben auch auf dem Video gesehen hast, dass wir eine Mannschaft in einen tiefen Block geben und der Torhüter dann als zusätzlicher Aufbauspieler ganz normal mitgespielt hat. Das heißt, ich versuche generell immer, die Dinge so spielnah wie möglich zu trainieren und deshalb nimmt man einfach versucht man die ähnliche Situationen, wie sie im Spiel einfach eintreffen, dann im Training zu simulieren.
Der Trainerkollege Tietz hat das ja beim HSV vor ein paar Jahren, als die Älteren erinnern sich, als der Hamburger SV noch in der Fußball-Bundesliga gespielt hat, ja ziemlich offensiv auch ausgelegt. Torwart damals war Pollersbeck. Das war natürlich auch mit viel Risiko immer verbunden. Wann würdest du dieses Projekt Torwart als quasi Innenverteidiger, als Aufbauspieler wieder beenden, wegen des zu hohen Risikos?
Ich finde, das ist eine generelle Frage, die man sich als Trainer stellen muss. Sehe ich in allen Dingen immer nur das Risiko oder sehe ich darin auch Chance für mich und für meine Mannschaft jetzt? Und deshalb ist mein Zugang, und das, glaube ich, spiegelt sich ja immer wieder im Leben wieder. Ich schaue immer, was kann ich gewinnen, und denke nicht in erster Linie daran, okay, was verliere ich jetzt da mit der oder der Variante? Und ich denke, solange man das Gefühl hat, dass die Spieler davon überzeugt sind, und so muss man das auf jeden Fall durchziehen. Und da liegt ja eben genau die Herausforderung als Trainer, dass man schafft, die Spieler, wenn man von was überzeugt ist, auch dahin zu bringen, die Spieler mitzunehmen und da ein gemeinschaftliches Bild auf den Platz zu bekommen.
Welchen Teams bis runter in die untersten Ligen würdest du diese Spielweise mit dem Torwart als Aufbauspieler empfehlen oder andersrum auch davon abraten?
Ja, das kann man jetzt nicht pauschal an einer Liga festmachen. Es geht, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf jeden Fall darum, welche Qualitäten bringt mein Torhüter mit, welche Räume bietet der Gegner an und wie ist die gesamte generelle Situation in der Mannschaft jetzt. Und anhand dieser Parameter muss man das dann für sich abwiegen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht Sinn macht.
Wenn wir schon beim Thema Spielaufbau sind, dann lass uns über den Aufbau ganz klassisch mit Feldspielern sprechen, bitte. Der Innenverteidiger baut ja normalerweise oder oft über den Sechser auf. Bei dir und Holstein Kiel war der Sechserraum auch gerne mal frei. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Dann ist nämlich der Außenverteidiger in diesen Raum rübergerückt und wird zum Spieleröffner. Was hat dich dazu denn inspiriert?
Ja, das hat ganz klar Tim Walter inszeniert, diese Art und Weise des Spielaufbaus, wo man einfach gesehen hat, welche Dynamiken da entstehen können, indem man in eine Positionsrochade geht, wie schwierig das für einen Gegner dann auch ist, in der Aufnahme solche Situationen zu lösen. Und das hat mir persönlich extrem gut gefallen und deshalb hat man das einfach mal ausprobiert.
Was muss also der Außenverteidiger für Eigenschaften haben, die darüber hinausgehen, was der Außenverteidiger sonst für Eigenschaften hat?
Das ist natürlich eine sehr gefinkelte Frage von dir. Aber es ist ja wieder so, dass es nicht nur um den Außenverteidiger geht, weil, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, der Sechserraum wurde zuvor geräumt. Das heißt, es ist immer gruppentaktisch, mannschaftstaktischer Prozess dahinter. Das heißt, wenn der Raum nicht frei ist, kann der Außenverteidiger diesen Raum gar nie erkennen und dann gar nie in diesen Raum reingehen. Das heißt, es geht wieder um das große Ganze. Das heißt, die Mannschaft muss diese Idee verfolgen und dann muss der Außenverteidiger natürlich in Absprache oder im Zusammenspiel mit dem Torhüter diesen Raum erkennen. Und dann geht es wieder viel um das Timing. Wann läuft er ein? Wie wird der Ball gespielt? Und wenn er diese Situationen versteht, dann glaube ich, dass es von der technischen Umsetzung her jetzt keine besonders schwierige Lösung ist. Sowohl der Ball vom Torhüter in diesen Raum ist aus meiner Sicht deutlich einfacher als jetzt ein Ball über 30, 40 Meter, zum Beispiel jetzt, wo man in einen Zwischenlinienraum reinspielt, sondern dann geht es ja oft um einen Pass über 10, 15 Meter, wo zwischen den beiden Stürmern hindurch, und auch die Annahme ist für den Außenverteidiger jetzt nicht besonders anspruchsvoll, und der Vorteil, den man halt generell an dieser Methode verbindet, ist, dass man in einer offenen Position in Ballbesitz kommt. Das heißt, ich erspare mir dieses Thema, okay, die Vororientierung, das Aufdrehen, den ersten Kontakt entsprechend richtig zu setzen, weil ich eben schon nach vorne laufe und dann den Ball eigentlich nur mehr mitnehmen muss und sofort in eine Spielfortsetzung gehen kann.
Und der Vorteil, man hat im Zentrum einfach einen Spieler mehr, weil sonst ist der Außenverteidiger sowohl links als auch rechts ja sehr hoch positioniert. Die zwei Innenverteidiger irgendwie an den 16er-Ecken, wenn man jetzt klassisch aufbaut, vom Abstoß zum Beispiel. Und dann hast du ja noch einen Außenverteidiger mehr im Zentrum. Also kannst du da vielleicht auch einfacher Überzahl schaffen, richtig?
Das ist der eine Punkt, ganz genau. Der zweite Punkt ist natürlich, dass du im Falle eines Ballverlustes wieder einen zusätzlichen Spieler schon hast, der sich im Zentrum befindet. Wenn es dann darum geht, in ein Gegenpressing zu gehen oder einen schnellen Konter des Gegners zu unterbinden, das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber, und das ist mir schon sehr wichtig zu betonen, wie ich auch vorher gesagt habe, es ist eine Möglichkeit. Das heißt jetzt nicht, dass das in jedem Spiel die richtige Möglichkeit ist. Das heißt nicht, dass das für jeden Gegner die passende Lösung ist. Ich erinnere mich zurück, wir haben damals gegen Werder Bremen gespielt in der Jugendbundesliga und die haben uns natürlich vorher gesehen und haben diesen Sechserraum immer raumorientiert mit ihrem Zehner zugestellt. Und dann geht es wieder für mich darum, dass die Spieler die Idee dahinter so verstehen, dass sie dann nicht trotzdem weiter immer in diesen Raum reinlaufen, weil dieser Raum ist zu. Das heißt, ich muss erkennen, okay, der Raum ist zu, welche anderen Räume bietet man der Gegner jetzt an und dann bespielen wir eben die anderen Räume.
Eine andere spannende taktische Variante, eben von hinten raus zu spielen und viel Raum zu überbrücken, hast du auch mit Holstein Kiel gemacht. Da habe ich gesehen auf den Bildern, du hast den Gegner richtig schön rausgelockt und bei deinem eigenen Spielaufbau dann mit einem langen Ball überspielt. Welche Art von Gegner lockst du denn so hinten raus und willst eben mit einem langen Ball vielleicht sogar komplett überspielen?
Welchen Gegner kann man jetzt auch nicht so genau beantworten. Die Idee ist genau das. Es geht ja darum, Räume zu ziehen, Räume zu gewinnen und dann die daraus resultierend frei werdenden Räume zu bespielen. Und wenn ich weiß, okay, ein Gegner wird uns höchstwahrscheinlich hoch anlaufen, dann wäre das jetzt da ein gutes Mittel, um den Gegner mit zwei, drei kurzen Pässen eben zu locken und danach die Räume, die er natürlich anbietet, weil du kannst ja nicht das ganze Feld abdecken, es ist ja immer so, entweder du laufst hoch an und bietest die Räume im Rücken an oder du stehst halt tiefer und hast dadurch vorne, also nicht so viel Zugriff im hohen Pressing und das ist, geht wieder genau in die gleiche Richtung. Mir geht es jetzt nicht darum, da einen Schönheitspreis zu gewinnen oder irgendwie besonders auffällig zu agieren, sondern es geht immer um die Effizienz dahinter und um den Endzweck und das Ziel. Und es ist, so schnell wie möglich zum Torabschluss zu kommen und im besten Fall zum Torerfolg zu kommen. Und wenn man den Gegner lockt und er uns die Räume dahinter anbietet und meine Mannschaft das wiederum so versteht, dass jetzt der Raum dahinter frei ist, dann wäre es schön, wenn die Spieler das gut erkennen und dann den Raum dahinter bespielen, weil es dann kurze Wege gibt und viel Raum gibt, um dort zum Torabschluss zu kommen.
Sind dir dann also diese Packing-Daten, die Anzahl der überspielten Gegner wichtig oder achtest du da in der Analyse deiner Spiele gar nicht drauf?
Ist schon ein Wert, den man sich auf jeden Fall anschaut, ja. Wo es geht trotzdem aber, so wie ich gerade gesagt habe, darum, der Wert ist das eine. Wenn jedes Spiel einen super Wert hat und trotzdem jedes Spiel verliere, dann muss ich mir auch Gedanken machen. Also man kann es jetzt nicht nur an dem festmachen, aber ich finde, es ist für die Spieler auch sehr, sehr wertvoll, dass sie einfach ein gutes Feedback bekommen und es gibt in einem Gespräch auch eine gewisse Grundlage, wenn man in den Austausch mit einem Spieler geht und schafft dadurch vielleicht auch so ein bisschen Diskussionspotenzial und deshalb nutze ich das schon gerne.
Bei deiner Spielweise taucht auch immer wieder der Begriff dynamische Raumbesetzung auf. Erklär doch mal bitte kurz den Begriff und was er für dich bedeutet und wie er umgesetzt werden soll.
Ja, also es geht darum, Räume mal bewusst freizuziehen und diese dann dynamisch zu besetzen. Das heißt, so wie wir vorher das Beispiel mit dem Sechserraum gehabt haben, ich mache den Raum einmal frei, um ihn dann dynamisch mit einem Innenverteidigerlauf oder mit einem Lauf des Außenverteidigers zu besetzen. Und die Idee dahinter ist einfach die, dass durch diese Dynamiken es für den Gegner eben schwierig wird, die Gegenspieler aufzunehmen, weil sie eben ihre Positionen immer wieder verlassen. Und dadurch, durch diese Schwierigkeit in der Gegneraufnahme, erhofft man sich einfach immer wieder Fehler, die der Gegner macht und Räume, die der Gegner anbietet. Und ich denke, umso öfter man einen Gegner in eine Situation bringt, wo er eine Entscheidung treffen muss, gehe ich jetzt zum Beispiel mit dem Spieler mit oder bleibe ich bei meinem aktuellen Gegenspieler, umso höher ist die Chance, dass er auch einmal eine schlechte Entscheidung trifft. Und mit jeder schlechten Entscheidung bietet sich für uns dann wiederum eine Chance, um durchzubrechen.
War das schwerer, diese neuen Varianten jetzt von Tim Walter auch einzustudieren? Weil es ja eigentlich was ist, womit man als Spieler noch gar nicht konfrontiert wurde, dass plötzlich dann eben der Zweier oder der Dreier, die beiden Außenverteidiger auf dem Sechserraum auftauchen und da der Spieleröffner werden. Weil eigentlich ist der beste Spieleröffner ja der Sechser, dem man bewusst jeden Ball gibt, weil er eben der Beste ist in Sachen Spielaufbau. Und dann macht es plötzlich der Links- oder der Rechtsverteidiger.
Ja, wenn ich das zu meinen Spielern von vornherein sage, dass nur der Spieler gut in der Spieleröffnung ist, dann besteht schon mal ein gewisses Risiko, um die Mannschaft vielleicht nicht perfekt mitzunehmen. Aber ja, es geht um eine Überzeugung. Und es geht einmal in erster Linie darum, dass man selbst davon überzeugt ist. Und dann geht es darum, den Spielern einfach gute Bilder zu zeigen, mit den Spielern das im Training so zu erarbeiten, dass sie eine gewisse Sicherheit entwickeln. Das heißt, vom Einfachen zum Schweren, was den methodischen Ansatz angeht. Und dann geht es im dritten Schritt im Spiel eben darum, dass man an den Themen dranbleibt. Und wenn es jetzt vielleicht einmal nicht funktioniert, nicht wieder sofort die Flinte ins Korn wirft oder seine ganze Strategie ändert. Und der letzte Punkt ist aus meiner Sicht auch diese Flexibilität mitzubringen, um eben zu sagen, okay, der Gegner bietet uns das nicht an. Wir können über eine ganz normale Positionierung jetzt, über Besetzen von gewissen Räumen, die jetzt nicht auf eine dynamische Art und Weise passieren, genauso zum Erfolg kommen. Und dann muss ich das eben abwägen. Und ich denke, ich bin davon überzeugt, wenn man diesen Prozess so durchzieht, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, Spieler davon zu begeistern. Und es ist wieder genau wie im Leben. Neue Dinge können für eine Person zu Beginn immer eine gewisse Gefahr mit sich bringen oder wenn man halt auch auf neugierige Menschen stoßt, kann das wiederum eine große Chance bringen, weil der Spieler dann sagt, boah, cool, das habe ich noch nie erleben dürfen, das habe ich noch nie gemacht, das möchte ich mal ausprobieren. Und deshalb muss man, denke ich, auch immer schauen, welche Typen hat man dann in seiner Truppe drinnen und wie packe ich den dann entsprechend an, dass er da mitzieht.
Aber da bist du dann auch eher, wenn ich dich richtig verstehe, ein Trainer, der sagt, ja, die Lust und die Gier nach Erfolg muss größer sein als die Angst davor, in welchen Situationen man jetzt vielleicht scheitern könnte.
Ja, ganz klar.
Und wenn du zum Abschluss ja deine Räume dynamisch besetzen lassen möchtest, kommt da zu dem Komplex die Abschlussfrage, in welchen Situationen gehst du ganz bewusst mit deiner Mannschaft in Manndeckung? Sind das nur Standards oder hast du auch noch andere Situationen, wo du ganz klar sagst, jetzt haben wir eine Zuteilung und jetzt spielst genau du gegen den gegnerischen Zehner, du gegen den Achter und so weiter?
Also, dass ich jetzt nur einen speziellen Spieler der anderen Mannschaft rausdecken würde und das ganze Spiel über in Manndeckung nehme, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jemals auf diese Idee komme oder das einmal so umsetzen würde, weil es auch aus meiner Sicht kein gutes Zeichen an die Mannschaft wäre, so zu agieren. Es gibt aber aus meiner Sicht im Angriffspressing durchaus oder generell im Verteidigungsverhalten Organisationsformen, wo man eben zum Beispiel sagt, okay, wir spielen im Mittelfeld Mann gegen Mann mit unseren drei Zentrumspielern gegen die anderen drei Zentrumspieler, so wie es jetzt ja Holstein Kiel unter Ole Werner zum Beispiel auch in Perfektion zeigt, ist aus meiner Sicht ein extrem spannendes Mittel, das man einsetzen kann. Und am Ende geht es immer um die gleiche Frage. Habe ich Spieler, die das umsetzen können? Ist das der richtige Zeitpunkt dafür? Und bin ich selbst da davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist?
Um die Thematik Holstein Kiel abzuschließen, gibt es aber noch eine Sache, mit der ich dich...
Das war Auflage jetzt von mir, oder?
Mit der ich dich knallhart konfrontieren muss, nämlich jetzt wird es richtig ernst für dich und auch hart, glaube ich, denn ich habe auch ein paar Quellen bei Holstein Kiel, die habe ich angezapft und die haben mir erzählt, dass deine Spieler am Anfang ein Problem damit hatten, wie du gesprochen hast. Die haben dich nicht verstanden. So, jetzt, was ist da passiert? Trainer, so...
Ja, da kann ich mich noch an eine ganz tolle Situation erinnern. Das war so in der ersten oder zweiten Woche, wo irgendjemand eine Stange vom Platz nicht mitgenommen hat. Und ich bin dann in die Kabine rein und habe diese Stange so in der Hand und stelle diese Stange so provokant auf den Tisch in der Mitte von der Kabine und sage, das zipft mir einfach so extrem an, wenn diese Dinge dort liegen bleiben, und war eigentlich richtig sauer. Und dann geh raus und sprich dann mit den anderen Trainerkollegen und sagt dann so, ja, was glaubt ihr, war das jetzt angebracht oder war das vielleicht ein bisschen zu wild? Und dann haben die gesagt, nein, hat sich total nett angehört, wie du jetzt mit ihnen gesprochen hast. Und das war zum Beispiel schon eine spannende Erfahrung, und es war auch wichtig, genauso wie es in Portugal für mich wichtig war, dass ich innerhalb von kürzester Zeit Portugiesisch lerne, um dort entsprechend das Training auf Portugiesisch zu leiten, war es in Deutschland auch wichtig, meine Sprache so anzupassen, wie ich es ja jetzt gleich auch wieder vermehrt machen werde, um natürlich jetzt von allen optimal verstanden zu werden. Aber ich denke trotzdem, und das ist auch wichtig, dass man auf eine gewisse Art und Weise auch authentisch bleibt und sich jetzt nicht verstellt und einfach so überzeugt ist, auch von sich, dass das so passt. Natürlich, wenn jetzt niemand versteht, was der Trainer spricht, dann muss man sich natürlich Gedanken machen.
So war das, wurde mir gesagt. war die Ansprache auch wirklich dann hart genug, oder? Man kann sich ja jetzt als Deutscher vorstellen, wenn man mit Österreichern quatscht oder den zuhört, ja, das zieht's mir an, und dann kommt es eher viel zu nett rüber, als jetzt wie so ein Anschiss. Ja, das scheißt mich jetzt an. Nehmt die Kackstange damit nächstes Mal. Also warst du da? War das durch deinen österreichischen Dialekt, war das zu nett, der Anschiss?
Nee, es ist halt in der Emotion, oder wenn man unter gewissem Stresslevel natürlich ist, verfällt man, denke ich, in so gewohnte Muster zurück jetzt da und vergisst vielleicht das, was man sich so ein bisschen vorgenommen hat. Und natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Spieltagsbesprechung und ich habe meine Punkte, die ich anbringen möchte, und man geht es vorher noch einmal im Kopf durch, dann ist es was anderes, als wenn du dann im Spiel auf eine gewisse Situation reagieren musst. Und da habe ich sicher auch den Schiedsrichter das eine oder andere Mal sicher auf Österreichisch geschimpft, was jetzt ja wiederum vielleicht der Vorteil war, dass der das gar nicht so gut verstanden hat, was ich gemeint habe. Also hat's ja bestimmt auch einmal Vorteile gehabt.
Aber da in der Situation, haben die Spieler das schon als ernst wahrgenommen oder fanden sie halt die Sprache einfach so niedlich, dass sie die Ansprache nicht ernst genommen haben?
Naja, sie haben schon gesehen, dass ich die Stange da mitten im Raum auf den Tisch raufgestellt habe und dass ich jetzt da nicht begeistert war. Aber es war dann nur lustig, im Nachhinein nochmal darüber zu sprechen.
Na gut, also Wirkung trotzdem erreicht. Und wir sind am Ende von Teil 1. In Teil 2 werden wir gleich zu Beginn über dein Heimatland reden, deine spannende Arbeit dort. Du hattest nämlich praktisch in der zweiten österreichischen Bundesliga nur ein paar Stunden Zeit, um den Erfolg zurückzubringen in Wien. Was da passiert ist beim FAC, darüber reden wir gleich im zweiten Teil. Ganz, ganz lieben Dank, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften, lieber Dominik Glavogga. Ich freue mich sehr auf die zweite Folge mit dir. Danke, merci.
Servus, ciao.
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 Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de